Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Wir haben kennengelernt, da war er ein junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja.
Sie hörten Gary Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Schäuber fragt nach. Ein Falter-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 101. Folge von Schäuber fragt nach. Vielen Dank für die vielen lieben Gratulationen zur 100. Folge. Ich freue mich über das Lob und fühle mich sehr geehrt. Geehrt fühle ich mich aber auch von einer Beschimpfung. Konkret von jener, die Peter Westenthaler unlängst auf Krone TV abgesondert hat. Dort wurde er auf meinen Podcast mit dem Novomatic-Whistleblower Peter Bartold angesprochen, in dem dieser von regelmäßigen Bargeldzahlungen des Glücksspielkonzerns an Westenthaler berichtete, die von 3 eidesstattlichen Erklärungen und einer Tonaufnahme bestätigt würden. Darauf antwortete Westenthaler, wohlweislich anstelle eines Dementis:
Ich lese das und höre das alles nicht. Ich habe einen sehr eingeschränkten Medienkonsum. Ich lese überhaupt keine Zeitung. Der Herr Schäuber ist überhaupt niemand in der Republik. Es gibt Menschen, die unter meinem Radar in der Republik leben und da gehört der Herr Schäuber dazu. Ich glaube, beim ORF ist er auch schon rausgeschmissen worden. Den nehme ich nicht ernst.
Das freut mich, dass ich für ihn genauso wichtig bin wie Zeitung lesen. Wenngleich ich natürlich nie beim ORF ausgeschmissen wurde, schon allein deshalb, weil ich dort nie angestellt war. Aber Westenthalers Bekenntnis zu seiner grundsätzlichen Medienignoranz lässt doch noch einmal eine in diesem Podcast schon erwähnte Aussage Westenthalers in neuem Licht erscheinen. Als Erklärung, warum er in den ORF-Stiftungsrat entsandt wurde, meinte er bekanntlich:
Die FPÖ erkennt meine Expertise.
Um Medienkompetenz kann es sich bei dieser Expertise angesichts seiner eingestandenen Medienverweigerung also kaum handeln. Oder es ist seitens der FPÖ eine ganz spezielle Medienkompetenz gemeint. Welche das sein könnte, darauf hat mich Podcast-Hörer Mark M. aufmerksam gemacht, indem er mich an eine von vielen schon vergessene Karrierestation Westenthalers erinnert hat. Der frisch gebackene ORF-Stiftungsrat war nicht nur Mitarbeiter, sondern sogar Verlagsleiter des mittlerweile eingestellten Printmagazins Alles Roger. Herausgegeben vom bekennenden Adolf-Hitler-Fan Ronny Säunig war Alles Roger laut Wikipedia-Eintrag verschwörungstheoretisch, rassistisch, anti-emanzipatorisch, tendenziell antisemitisch und dem Rechtsextremismus nahestehend. Dafür gab es prompt aus den Ministerien von Herbert Kickl und HC Strache jede Menge Regierungsinserate. Wir durften also alle mitbezahlen für zahlreiche gefälschte Interviews mit Prominenten, eine Felix-Baumgartner-Kolumne und die Expertise von Peter Westenthaler. Warum diese jetzt noch bei der FPÖ gefragt ist, könnte ein anderer auf Recherchen der Wiener Zeitung beruhender Hinweis erklären. Alois Roger hatte auch beiläufig wohlwollende Beiträge über die rechtsextreme identitäre Bewegung veröffentlicht. Nur das dürfte Herbert Kickl besonders gut gefallen haben und wäre ihm vermutlich auch heute noch ein Anliegen. Die identitäre Bewegung hat ja in letzter Zeit eher wenig wohlwollende Beiträge in den Medien hervorgerufen. Ihr inoffizieller Capo Martin Sellner hatte bei einem klandestinen Treffen prominenter Rechtsextremisten in Potsdam unter anderem einen Masterplan für die Vertreibung von nicht ausreichend assimilierten deutschen Staatsbürgern aus Deutschland präsentiert. Diese sollten mit Hilfe maßgeschneiderter Gesetze, die hohen Anpassungsdruck ausüben, in nicht näher definierte Gebiete Nordafrikas deportiert werden. Eine Forderung, die zeigt, dass der offenbar nicht ausreichend im Verfassungsbogen assimilierte Sellner seiner schon früh aktivistisch ausgelebten Gesinnung treu geblieben ist, sie aber, was die örtliche Orientierung seiner Wünsche betrifft, weiterentwickelt hat. Denn Sellner hat nicht nur, wie vor ein paar Jahren bekannt wurde, in Baden bei Wien Hakenkreuze auf eine Synagoge geklebt, sondern damals auch noch einen anderen Aufkleber verbreitet. Dieser trug die Aufschrift: Das gibt's nur bei uns. Ein Service der Stadt Baden. Türkei-Urlaub ein Leben lang. Baden stinkt. Du weißt warum. Unterzeichnet ist dieser Text mit AJ, was laut einem geständigen Komplizen für arische Jugend gestanden sei. Bemerkenswert also, dass Sellner seine Deportationsfantasien Richtung Südwesten verlagert hat. Noch bemerkenswerter freilich, dass Herbert Kickl die Identitären nicht nur als interessantes und unterstützenswertes Projekt bezeichnet, sondern auch als eine echte NGO, die diesen Namen auch verdient, weil sie nämlich kein Geld vom Staat bekommt. Doch das heißt nicht, dass die armen Jungarier ihre Pickeln weiterhin selber bezahlen müssen. Die Gäste der rechtsextremen Potsdamer Upper Class Party wurden vom Veranstalter angehalten, Bargeldspenden und Tagungsbeiträge gleich vor Ort dezent im Briefumschlag seiner Frau zu übergeben. Das Geld wurde genutzt, um Organisationen wie etwa von Martin Sellner zu unterstützen. Wie sich eine solche doch ein wenig peinliche Prozedur vermeiden lässt, hat wiederum die Grazer FPÖ vorgezeigt. Während hohe FPÖ-Parteifunktionäre diesbezügliche Spenden empört bestritten, sponserte die Partei ganz ungeniert ein Sommerfest der Identitären mit 1000 Euro. Und das passt wiederum perfekt zum Bild, das die Grazer FPÖ derzeit in der Öffentlichkeit abgibt. Diese Woche wurde bekannt, dass gegen ihren ehemaligen stellvertretenden Stadtparteiobmann Roland Lohr nicht nur wegen Veruntreuung von Steuergeldern ermittelt wird, sondern auch wegen Besitz von Nazi-Propagandamaterial und Kindesmissbrauchsbildern. Bei den vorangegangenen Hausdurchsuchungen hat sich ja schon gezeigt, dass die Grazer FPÖ eine Bewegung ist, die sich auf die Wurzeln freiheitlicher Anliegen besinnt. Es wurden neben Belegen für Veruntreuung auch NS-Devotionalien beschlagnahmt und ein Drogenlabor ausgehoben. Hier kehrt man also zurück zu den drei tragenden Säulen der FPÖ-Politikpraxis, nämlich Korruption, Drogenmissbrauch und Wiederbetätigung. Eine Traditionspflege, die auch von der steirischen Landes-FPÖ geschätzt wird. Landesparteichef Kunasek hat sich massiv dafür eingesetzt, dass Lohr für die FPÖ im Gemeinderat bleibt. Gegen Kunasek selber wird mittlerweile in drei Fällen ermittelt, und zwar wegen mutmaßlicher Mitwisserschaft und falscher Zeugenaussage, Malversationen bei Rechnungen für Kunaseks Hausbau und seit dieser Woche noch zusätzlich wegen versuchter Nötigung. Deshalb gibt es nun bereits den dritten Auslieferungsantrag der Staatsanwaltschaft zur Aufhebung seiner Immunität. Kunasek hat also einen Hattrick geschafft. Herbert Kickl hat damit offenbar kein Problem. Ganz im Gegenteil, er hat dafür gesorgt, dass jene Grazer FPÖ-Gemeinderäte, die sich um Aufklärung des freiheitlichen Finanzskandals bemüht haben, prompt aus der Partei ausgeschlossen wurden. Dass diese sich jetzt die Korruptionsfreien nennen, zeigt, wie weit sie sich schon von den Grundwerten der FPÖ entfernt haben. Kickl hat schon zu Jahresbeginn ein klares Zeichen zur Verteidigung dieser Grundwerte gesetzt, indem er das FPÖ-Neujahrstreffen ausgerechnet in Bremstetten bei Graz abhalten ließ. Das erinnert zum einen an den 2003 anlässlich der Ernennung von Graz zur europäischen Kulturhauptstadt kreierten Slogan »Graz darf alles«. Zum anderen war das auch aus bundespolitischer Perspektive durchaus nachvollziehbar. War doch der für das Verschwinden von rund 1,8 Millionen Euro mutmaßlich Hauptverantwortliche Mario Eustachio nicht nur für die Finanzen der Grazer Stadtpartei zuständig, sondern auch für die der steirischen FPÖ und bis 2019 sogar für jene der Bundespartei. Kurz gesagt, dieser Mann weiß sehr viel. Und bei vielem, von dem er weiß, ist davon auszugehen, dass weder Mario Kunasek noch Herbert Kickl Interesse daran haben, dass er dieses Wissen irgendwann mit der Öffentlichkeit teilt. Zur perfekten Abrundung dieses Sittenbildes passt die ebenfalls in dieser Woche bekannt gewordene Entwicklung, wonach Herr Eustachio ungeachtet der weiterhin gegen ihn laufenden Ermittlungen demnächst als parteifreier Gemeinderat in Graz zurückkehren wird. Es würde mich nicht wundern, wenn die FPÖ-Bundespartei zur Frage seiner zukünftigen finanziellen Absicherung schon nach internen Lösungen sucht und vielleicht ist ja auch noch ein kleines Ehrenamt für ihn drin. Mein Tipp dazu, nach der nächsten Wahl ist bestimmt noch ein Platzerl im ORF-Stiftungsrat an der Seite von Peter Westenthaler frei. Mein prinzipieller Tipp für alle Weinfreunde lautet, nehmen Sie sich Zeit. Ein guter Wein verdient das. Das sieht Simon Gattinger, eines der aufstrebenden Winzertalente aus der Wachau, genauso. Der Natur ihre Zeit geben, dem Wein erst recht, lautet sein Motto. Und das bedeutet für ihn möglichst schonende Bewirtschaftung der Weingärten, aber auch mal einen Tick mehr Maischestandzeit oder Zeit auf der Feinhefe für die Weine. Wenn das Resultate hervorbringt, wie den wunderbar mineralisch eleganten Riesling Leubenberg 22, den ich da im Glas habe, kann ich Ihnen nur raten, nehmen Sie sich Zeit für Weine wie diesen. Prost! Zeit genommen für mich hat sich diese Woche eine Frau, auf die ich mich besonders freue. Ihre beiden letzten Bücher Widerstand der Vernunft, ein Manifest in postfaktischen Zeiten und Links ist nicht Vogue, habe ich mit Begeisterung gelesen. Daniel Kehlmann hat in der Vorwoche von ihr geschwärmt. Heute ist sie mein Gesprächsgast, die amerikanische Philosophin Susan Nyman. Guten Tag, Frau Nyman. Links ist nicht Vogue, heißt ihr bislang letztes Buch. Der Begriff Vogue wird von vielen Leuten sehr unterschiedlich interpretiert. Was bedeutet Vogue für Sie?
Es ist wirklich interessant, dass die Frage immer wieder gestellt wurde, weil eigentlich wollte ich mit diesem kleinen Buch Links definieren und nicht Vogue. Ja? Also Vogue ist zum Schimpfwort abgekommen, weshalb fast niemand sich dazu bekennen will. Aber das Problem, es zu definieren, liegt sehr viel tiefer. Der Begriff ist inkohärent. Und das ist der Grund, warum Menschen so verwirrt sind. Woke speist sich aus Emotionen, die traditionell linksliberal ist. Man möchte auf die Seite der Unterdrückten stehen, wenn es überhaupt möglich ist. Man möchte die Verbrechen der Geschichte wieder gut machen und wenn sie nicht wieder gut zu machen sind, dann sie wenigstens zu gedenken. Ja, und das sind alle Gefühle, die ich teile. Das Problem ist, dass Woke gleichzeitig mit diesen linken Gefühlen benutzt Woke woke Menschen oft sehr unbewusst sehr reaktionäre philosophische Annahmen. Und darum ging dieses Buch.
Ein unstrittiger Punkt ist, dass Wokeness Identitätspolitik in den Mittelpunkt stellt. Welche Aspekte der Identitätspolitik sind für Sie problematisch?
Fangen wir mit dem Begriff an. Ja? Ich benutze das Wort nicht, weil ich finde, das setzt voraus, was bewiesen werden müssen, nämlich dass unsere Identitäten hauptsächlich bestimmt werden von unserem ethnischen Hintergrund und unserem Geschlecht. Ich verstehe nicht, warum man immer wieder diesen Begriff benutzt, Identitätspolitik, und nicht darüber nachdenkt, dass unsere Identitäten von viel andere Sachen bestimmt bzw. ausgesucht sind, die uns eigentlich im normalen Alltag viel wichtiger sind. Also wenn Sie, ich weiß nicht, auf ein Party sind oder so, sagen Sie vermutlich nicht, hi, ich bin weißer österreichischer Mann. Ja?
Selten, ja.
Ja, wenn jemand ein Dating-Profil schreibt, reicht es überhaupt nicht aus, die ethnische Herkunft und Geschlecht aufzuschreiben. Es ist ganz wichtig, dass viele andere Qualitäten, die uns ausmachen und die wir normalerweise selber aussuchen, dass sie im Vordergrund stehen. Also unsere ganze Identitäten auf diese zwei Aspekte zu reduzieren, finde ich grundsätzlich falsch. Noch dazu muss man sagen, traditionell war es eine rechte Meinung, dass wir nur tiefe Verbindungen und deshalb auch echte Verpflichtungen zu Menschen haben, die unserem Stamm gehören. Und traditionelle Linksliberalen gehen davon aus, dass wir sehr wohl tiefe Verbindungen zu Menschen aller möglichen Arten haben. Und deshalb haben wir auch Verpflichtungen zu Flüchtlingen, zu Menschen, die die Produkte machen, billig machen, die wir benutzen. Also nur um zwei Beispiele zu nennen.
Folgendes Gedankenspiel. Ein rechtsextremer deutschnationaler Vater verbietet seiner Tochter das Tragen von Rasterlocken, weil diese für eine fremde, undeutsche Kultur stünden. Ein antikolonialistisch woker Vater verbietet seiner Tochter das Tragen von Rasterlocken, weil das kulturelle Aneignung sei. In meinen Augen sind beide schlechte Väter und haben einfach Unrecht. Wie sehen Sie das?
Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Das Beispiel ist gut. Ja, ich meine, interessanterweise mit dieser Fetischisierung von Rasterlocken, es ist völlig unklar, wo sie herkommen. Ja, also sie kommen aus verschiedenen sehr alten Kulturen. Aber die Idee, dass eine bestimmte Art von Aussehen oder eine bestimmte Form von Kultur nur von einem Stamm benutzt werden darf, untergräbt die ganze Idee der Kultur. Also Kulturen sind das, was uns kulturell verbindet. Ihr Beispiel zeigt genau das, was ich problematisch finde. Die Idee, dass Rasterlocken nur eine bestimmte Kultur gehören, ist das, was ich tribalistisch nenne. Und es ist mir ziemlich egal, ob es von links oder rechts kommt.
Die Überbetonung des Identitätsbegriffes hat auch dazu geführt, dass der Begriff Aufklärung von vielen abgewertet wurde. Was kann man dagegen tun?
Also, man kann erst mal ein bisschen Auskunft verbreiten, worum es der Aufklärung tatsächlich ging. Was ich merke, ist eine unglaubliche Ignoranz gegenüber der Aufklärung. Erstmal, wenn man sagt, dass die Aufklärung eurozentrisch ist, vergisst man vollkommen, dass es die Aufklärung war, die den Begriff des Eurozentrismus erfunden hat. Und das geht zu Montesquieu zurück, der französische Gesellschaft kritisiert, aus der fiktive Perspektive von Perser. Aber das war ein Trope, das man durch die Aufklärung durch immer wieder aufgegriffen hatte, dass man dass man sehr wohl meinte, ganz verschiedene Aspekte der Gesellschaft funktionieren besser in Tahiti oder bei indigenen Amerikanern. Und das haben alle Aufklärer gesagt. Der Vorwurf von den Woken oder von den, sagen wir mal, den postkolonialen Theoretikern ist, dass die Universalismus der Aufklärung nur ein Scheinuniversalismus sei. Sie haben ihre eigenen Ideen als universell verkauft, um bestimmte Werte in einen Kolonialkontext zu bringen und anderen Leute aufzuzwingen. Ich finde es sehr interessant, mit Menschen, die tatsächlich aus ehemaligen kolonisierten Ländern darüber zu sprechen. Weil da gibt es viel mehr Widerspruch, als wir in Europa oder Nordamerika kennen. Also die postkolonialen Theoretiker, die trendy sind, sind diejenigen, die sagen, Werte wie Universalismus und Vernunft sind weiße europäische Werte und wir wollen sie nicht mehr haben. Und ich kenne Philosophen aus Nigerien, aus Ghana, aus Indien, aus Chile, die sagen, warte mal, das ist absurd. Das sind tatsächlich universelle Werte. Es kann sein, dass die Aufklärung sie systematisiert haben, aber es ist gerade herablassend, anderen Kulturen gegenüber zu denken, dass wir auf die Idee des Menschen zum Beispiel nicht gekommen sind.
Sie benennen in Ihrem Buch auch eine Wurzel des Übels, nämlich Foucault und seine Umdeutung moralischer Fragen zu reinen Machtfragen. Warum wurde dieser Gedanke von vielen so willig übernommen?
Weil es sehr viele Beispiele gibt in der Empirie von Machtinteresse, die sich in moralischen Interessen verkleiden. Nehmen wir, um ein Beispiel auf der nicht allzu jungen Vergangenheit, George W. Bushes Irakkrieg. Wurde behauptet, er wollte Freiheit und Demokratie nach Irak bringen. Ja. Interessanterweise gab es viele Europäer damals, die das für bare Münze genommen hatten und haben gesagt, er sei nur ein bisschen naiv oder die Amerikaner seien ein bisschen naiv. Es war überhaupt nicht Naivität, das war einfach Hype, um Machtinteresse zu verschleiern. Und das passiert sehr oft. Aus diesen Beispielen, empirischen Beispielen von Machtmissbrauch zu schließen, dass alle moralischen Ansprüche wirklich verkleidete Machtansprüche sind. Also es ist ein einfacher Rückschluss, aber es ist ein Rückschluss.
Gleichzeitig gibt es auch Tendenzen in den Naturwissenschaften, Phänomene wie Altruismus, Selbstlosigkeit oder auch unsere Freiheit zu moralischen Entscheidungen an sich zu Illusionen zu erklären. Was kann man diesem Reduktionismus entgegenhalten?
Es sind nicht alle Naturwissenschaftler. Es ist eine bestimmte Gruppe von Naturwissenschaftlern, die Evolutionspsychologen, nicht unbedingt die Evolutionsbiologen und schon gar nicht die Evolutionsphysiologen. Aber die Evolutionspsychologie behauptet eben das. Und deshalb habe ich einen relativ langen Teil des Buches denen gewidmet. Sie schließen aus Vermutungen über unsere Vorfahren, die vor 200.000 Jahren gelebt haben. Also vor der Geschichte, vor es irgendwelche geschriebene Zeugenschaften gab von wie Menschen denken, was sie umtreibt. Was für wissenschaftliche Evidenz haben die Archäologen über solche Phänomene? Wenn man sich das wirklich überlegt, ist es gar nicht. Also Archäologen arbeiten mit Knochen, Reste von Werkzeugen oder Töpfen. Daraus kann man nicht einmal wirklich was Intelligentes ableiten, was die Menschen vor 200.000 Jahren bewogen haben. Geschweige dann, was uns nach 200.000 Jahren von Kultur möglicherweise ablehnet. Also das ist reine Spekulation, die eben mit der Verkleidung von Wissenschaft spielt. Und es ist wirklich interessant, dass sich niemand traut, wirklich wie das Kind beim Hans Christian Andersen mit dem Kaiser, dass niemand sich traut zu sagen, hey, diese Wissenschaft ist eigentlich nackt. Ja? Und ich weiß, warum man sich nicht traut, weil ich habe mich auch selber nicht getraut eine Weile. Erstens, sie wissen sich zu verteidigen, indem sie sagen, ja, wer die Evolutionspsychologie in Frage stellt, will die Evolutionstheorie in Frage stellen. Und das muss man überhaupt nicht. Darwin war kein Evolutionspsycholog, gar nicht. Okay? Man kann sehr wohl die wissenschaftlich bewiesene Teil der Evolutionstheorie annehmen, ohne diese Psychologie auch ernst zu nehmen. Ich habe mich aber dann doch relativ lange damit beschäftigt, habe mich mit Wissenschaftsphilosophen und Wissenschaftshistorikern beschäftigt und gefragt, und es stellt sich heraus, dass diese Thesen wirklich nicht belegt sind. Das Problem ist eher, ich habe viele Leute zitiert und man kann, wer Interesse hat, kann das nachfolgen, das ist nicht immer in einfacher Prose geschrieben, ja, wo es wirklich für Nichtwissenschaftler zugänglich ist. Und das ist auch ein Beispiel der vielen spekulativen Annahmen, die wir täglich schlucken, kommen in jeder Tageszeitung praktisch. Ja, das kann man erklären, weil unsere Sammler und Jäger Vorfahren haben so gehandelt, um ihre Überlebenschancen zu vergrößern. Und man schluckt das weg und stellt es nicht in Frage. Und dabei merkt man nicht, dass man eine sehr hobbesianische Bild von der menschlichen Natur im Kauf nimmt.
Ein wichtiger Punkt ist für Sie auch, dass die Postmoderne auch den Glauben an die Möglichkeit von Fortschritt desavouiert hat. Warum ist das ein Problem?
Wenn wir nicht an Fortschritt glauben, sind wir wirklich alle verloren. Aber ich meine, wir haben nur einige Fortschritte gemacht. Wir haben auch Rückschritte gemacht, natürlich. Aber wir haben nur Fortschritte gemacht, weil wir geglaubt haben, es ist möglich. Und diese Idee kommt auch aus der Aufklärung. Überlegen wir, wie man über die Zeitspannen vorher nachgedacht haben. Entweder es gab ein goldene Zeitalter und seit dann geht es bergab. So eine sehr verbreitete Vorstellung. Es gibt Menschen verschiedenen Glaubens, die meinen, ja, in dieser Welt wird es keinen Fortschritt geben können, weil wir sind alle verdorben, aber wer glaubt an bestimmte Dinge, wird vielleicht eine bessere Welt finden in den Himmel. Also das sind zwei Möglichkeiten, die man hat. Es gab griechische Theoretiker, die glaubten an so etwas wie eine ewige Wiederkehr der Zeiten. Das hat Nietzsche auch befeuert. Also die Denker der Aufklärung waren wirklich die Erste, die sagten, es ist möglich, dass Menschen, die zusammenarbeiten, tatsächlich Fortschritte erreichen können. Und die sind frei, das zu probieren. Das heißt natürlich, dass wir absolut frei sind, auch Fehler zu machen, was wir dauernd tun. Aber das ist eine sehr verschiedene Bild von Fortschritt, als man dann später, sagen wir, bei Hegel oder bei manche Deutungen von Marx sehen. Also bei Hegel war der Fortschritt automatisch und passiert eigentlich, ohne dass wir etwas dazu beitragen. Ja? Aber die Aufklärung meint, gegen diese Stimmen, die meinen, wir sind zu verdammt, es sei dann, wir einen Glaubenssprung machen, haben uns die Möglichkeit verbreitet, diese Welt zu verändern. Und ich weiß nicht, wie man tatsächlich Veränderungen machen sollte, wenn man nicht glaubt, dass es möglich ist.
Apropos Fortschritt, was ist heutzutage für Sie links?
Links ist das Gegenteil von woke. Also erstens, ich habe drei Prinzipien, die für mich sowohl zu links wie auch zu liberal gehört. Erstens, wir sind universalistisch und nicht tribalistisch. Wir ordnen Menschen nicht nur nach ethnischer Herkunft und Geschlecht ein und wir glauben, dass Verbindungen zwischen Menschen aller Hintergründe sind möglich. Das ist erstens. Zweitens, wir glauben, dass es möglich ist, Gerechtigkeit von Macht jedenfalls prinzipiell zu trennen. Wir können nicht immer sagen, ob eine bestimmte Tat aus Machtinteressen oder aus Gerechtigkeitsinteressen geschieht, aber wir versuchen immer, die beiden auseinanderzuhalten. Und drittens, wir glauben, dass Fortschritt in dieser Welt möglich ist. Das sind drei Prinzipien, die sowohl Linke und Liberalen vereinen könnten. Ich plädiere zum Schluss des Buches für einen Einheitsfront, weil meine Sorge gilt der ansteigende Faschismus, den man einfach in sehr vielen Ländern sieht. Ich weiß nicht, ob inwieweit Menschen den verschiedenen Prozesse gegen Trump folgt. Aber gestern hat seine Rechtsanwälte argumentiert, dass ein Präsident das Recht hat, auch Gegner umzubringen. Das ist kein Recht, das verbietet. Das ist reiner Faschismus.
Er hat ja auch selber gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue stehen, jemanden erschießen und würde dadurch keinen Wähler verlieren.
Das hat er vor seiner ersten Wahlkampagne gesagt. Aber dass das heute vor dem obersten Gericht argumentiert wurde, ohne dass irgendjemand aufschreit und sagt, wo sind wir dann, wenn das als gültiges Argument für eine Sekunde ernst genommen werden kann. Das ist was anderes als jemand, der das einfach für sich sagt. Also der hat schon eine Bewegung hinter sich. Also für mich, das sieht man in Indien, das sieht man in Argentinien, das sieht man in sehr vielen Ländern. Und ich finde es richtig, das Wort protofaschistisch zu benutzen und nicht irgendwie populistisch oder autoritär, das ist zu wenig gesagt. Wie ein Freund von mir, ein indischer Historiker, sagt, wenn wir warten, bis sie Konzentrationslager bauen, wird es zu spät sein, irgendwas zu machen. Also wir sollen wirklich die Gefahren im Auge fassen. Also die drei Prinzipien für mich gelten für Linke und Liberalen, aber es gibt noch vierte Prinzip, was Links von Liberalen trennen. Und das ist die Idee, dass Sozialrechte wirklich Rechte sind und nicht Privilegien und nicht etwas, was ein Arbeitgeber oder ein Staat gutmütig gewähren oder verbieten kann. Das heißt, Sachen wie medizinische Versorgung und faire Arbeitsbedingungen und Ausbildung und ein Anrecht auf Kultur, das sind nicht einfach Dinge, die nett sind. Die sind genauso sehr Rechte wie die politische Rechte und beide werden beschrieben in der UNO-Erklärung der Menschenrechte 1948 verabschiedet worden. Und das ist der Unterschied zwischen Linke und Liberalen. Mir ist der Unterschied in normalen Zeiten sehr wichtig und ich habe immer links gestanden, aber in diese Zeiten wäre es mir genug, wenn wir einfach erstmal die politische Rechte bewahren, die viele Länder der Welt sich zu eigen gemacht haben.
In seinem Buch Vom Ende des Gemeinwohls sagt Michael Sandel, dass die Nichteinlösung des Versprechens, wonach harte Arbeit immer zum Erfolg führt, eine Masse an Kränkten erzeugt hat, die sich als Verlierer empfinden und gleichzeitig jede Solidarität verweigern. Wie kann die Demokratie diese Menschen noch erreichen?
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Man muss aufhören, von Genderpronomen zu argumentieren. Das regt die Rechten wirklich auf, okay? Man muss über faire Arbeitsbedingungen reden. Ich meine, der Witz ist, Bernie Sanders steht eher rechts von Angela Merkel in dem Sinn, dass das, wovon er träumt und wofür er plädiert, ist erheblich weniger als das, was jeder europäische Staatsbürger genießt. Die meisten Amerikaner wissen das gar nicht. Ich erlebe, wenn ich etwas erzähle von dem Sozialrechten in Europa, kommt das für viele Amerikaner utopisch vor. Und sie verstehen auch nicht, warum sie so wütend sind, warum der, ich meine, gut, die der Zahl an Massenerschießungen ist unter anderem in den USA so hoch, weil wir keine vernünftigen Waffengesetze haben. Aber es ist auch so hoch, weil das Leben dort keinen Sinn hat. Ich gebe ein Beispiel von etwas, was für europäische Verhältnisse unglaublich ist, aber was Amerikaner einfach schlucken. Es gibt überhaupt kein Anrecht auf Krankschreiben. Ich meine, Krankschreiben ist ein Begriff, den man nicht mal hat. Wenn man einen sehr guten Job hat in den USA, hat man eine Zahl von Tagen, sagen wir vermutlich 5, wenn man wirklich einen guten Job hat, hat man 10, eine begrenzte Zahl von Tagen, an dem man krank sein darf, mit oder ohne Bezahlung, ist egal. Während der Pandemie haben viel der alle Bahnarbeiter gar keine Krankentage, überhaupt nichts. Das heißt, mitten in einer Pandemie, wenn einer an Covid erkrankt war, müsste er arbeiten oder womöglich seinen Job verlieren. Ja? Ich könnte weitere Beispiele geben, aber wenn man für solche Sachen kämpfen konnte, könnte man, glaube ich, dieser mittelständige, also die sind oft nicht mehr mittelständig oder nur wenn sie 3 Jobs gleichzeitig arbeiten, könnte man vielleicht solche Wähler gewinnen, aber ich nenne den Beispiel, weil ich habe einen Bahnstreik verfolgt in den USA vor vielleicht ein halbes Jahr. Joe Biden wird als der gewerkschaftsfreundlichste Präsident seit Roosevelt gesehen. Und er hat sich eingemischt in den Verhandlungen, um den Streik zu vermeiden, was natürlich sehr viel gekostet hat. Das sind Güterzüge, mehr Güterzüge als Personenzüge. Und die Arbeiter haben als eine Forderung 5 Krankentage genannt, ja. Und das hat er nicht durchgekriegt. Ich finde es unglaublich. Er hat ein bisschen Gehaltsverbesserung, aber einfach mal zu begreifen, wie barbarisch, geschweige denn unsinnig, während einer Pandemie, die Mangel an Krankheitsversorgung ist, müsste er kapitulieren. Und solange die Demokraten das tun und stattdessen über Diversität sprechen, werden sie es schwer haben.
Weil Sie es vorhin erwähnt haben, ist die Forderung nach flächendeckender Durchsetzung von gendergerechter Sprache links oder woke?
Das ist woke. Ich meine, das Problem ist, wenn man das als gendergerecht bezeichnet, vergisst man, dass jede Sprache anders gendert. Das ist wirklich interessant. Ja, man geht davon aus, dass, also nur wie es in meiner Muttersprache geht, ist gendergerecht. Ich kann sagen, für mich als Englischmuttersprachlerin sind die deutsche gendergerechte Sprache, angeblich gendergerechte Sprache, genau das Gegenteil. Also zum Beispiel, wir gendern nicht mehr Berufe. Ja? Für mich ist es nicht schön, Philosophin oder Bürgerin oder Schriftstellerin genannt zu werden, weil für mich sind das alle Sachen, die mit meinem Gender gar nichts zu tun haben. Aber ich weiß, ich habe das oft mit Menschen besprochen, einige deutsche Muttersprachlerinnen sehen das wirklich anders, aber die Nele Polacek besteht auf die Bezeichnung Schriftsteller, die lange in Oxford und Cambridge studiert hat, hat einfach dann eingesehen und hat darüber geschrieben, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, Berufe nicht zu gendern.
In Ihrem Buch Widerstand der Vernunft bezeichnen Sie die Gegenwart als postfaktische Zeiten. Wie kommen Sie zu diesem Befund?
Ach, das ist, der Begriff kommt nicht von mir. Das kam, glaube ich, tatsächlich, das Buch habe ich schnell geschrieben, kurz nachdem Trump gewählt worden ist. Und dann kam tatsächlich von seine Leute, die gesagt haben, wir haben Alternativfacts. Das Schlimmste ist, dass wenn man sowas immer wiederholt und immer Fake News schreibt, führt es dazu, dass man kaum eine Nachrichtenquelle vertrauen kann. Ich merke das bei mir. Ich versuche jeden Tag Zeit zu verlieren, indem ich verschiedene Quellen lese, auch aus verschiedenen Ländern. Aber es ist immer schwieriger geworden. Und natürlich mit Chatbots und Trollfarms wird es immer schwieriger.
Apropos Quellenforschung und Wahrhaftigkeit suchen. In Deutschland wird zurzeit ernsthaft darüber diskutiert, ob Sie Antisemitismus unterstützen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das möchte ich eigentlich auch wissen. Ich bin Jüdin. Ich bin auch sogar israelische Staatsbürgerin. Ich war 5 Jahre lang in Tel Aviv als Professorin für Philosophie an der Tel Aviver Universität. Und meine Haltung ist eigentlich, deckt sich gut mit das von einer Mehrheit der israelischen Intellektuellen. Die sind natürlich nicht in der Mehrheit der Bevölkerung. Ich bin weder pro-israelisch noch pro-palästinensisch. Ich bin pro-Menschenrechte. Und ich sehe, dass Menschenrechte schwerst verletzt werden an beide Seiten. Ja? Die Besatzung von Palästina ist einfach eine Ungerechtigkeit. Als ich in Israel lebte, war das kurz nach Oslo, wo wir tatsächlich daran geglaubt haben, dass 2 Staaten für 2 Völker sehr bald entstehen würde. Netanyahu ist in der Politik gegangen, ausdrücklich, um diese 2-Staaten-Lösung zu verhindern. Und in der Zeit seit 2000 hat er, aber nicht nur er natürlich, alle seine Verbündeten, alles dafür getan, dass keine palästinensische Staat entstehen konnte. Und gleichzeitig, das wissen wir alle oder sollten wir alle wissen nach dem 7. Oktober, hat er Hamas durch die Hintertür unterstützt in Gaza, damit er immer weiter sagen könne, ja, aber wir haben keinen Partner für den Frieden, deshalb gibt es nur eine militärische Lösung. Wer je in den besetzten Gebieten Palästinas, also der Westbank, gegangen ist, findet denn die Bezeichnung Apartheid-Regierung selbstverständlich? Apartheid heißt nur 2 verschiedene Rechtssysteme für 2 verschiedene ethnische Gruppen. Und das ist ausdrücklich der Fall in den besetzten Gebieten. Ich bin da einige Mal gewesen mit Freunden, die sich in der Friedensbewegung organisieren. Und das, was man sieht, ist ziemlich verheerend. Also ich habe ziemlich viel darüber geschrieben, sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch. Wer Interesse hat, kann weiter auf meiner Website einiges finden und wer einfach rumgoogeln will, kann viel Absurdes, Falsches über mich auch finden. wir haben mit einem Staat zu tun, der immer weiter nach rechts driftet, also bis zu dem Punkt, wo man einige Parteien schon protofaschistisch nennen kann. Das sind die Parteien, die Netanyahu braucht, um überhaupt regieren zu können. Wie das antisemitisch sein soll, begreife ich eigentlich selber nicht. Aber ich glaube, das hat mit der unvollkommene deutsche Vergangenheitsaufarbeitung zu tun. Ich glaube, die Deutschen haben eine Lektion gelernt und es dauert sehr lange, bis sie es gelernt haben, nämlich wir waren Täter und die Juden waren unsere Opfer. Und was vergessen worden ist, ist, dass es die große jüdische Tradition, die sie nachtrauern, ist eine universalistische Tradition. Und das geht von Moses Mendelssohn über Karl Marx, über Edward Bernstein oder Albert Einstein oder Hannah Arendt. Das sind Menschen, die sich nicht vordergründig tribalistisch verstanden haben, ja, oder nationalistisch, wenn man das lieber so beschreibt, sondern universalistisch. Einstein und Arendt zum Beispiel haben sich öffentlich gegen die Unterdrückung und also in einem Fall Ermordung von Palästinenser gesprochen und haben gesagt, dass also die haben schon die Idee nicht unbedingt eines Nationalstaates, aber ein Heimat für Juden befürwortet und unterstützt aus der Erfahrung der 30er Jahre, dass der Antisemitismus tatsächlich mörderisch sein kann. Aber sie haben auch davor gewarnt, diese nationalistische Tendenzen ernst zu nehmen. Und diese ganze Tradition, zu der ich gehöre und eigentlich fast alle jüdische Intellektuellen sind eben Universalisten. Und es gibt auch einen Strand in der Bibel, der den Universalismus aus der Erfahrung der Sklaverei in Ägypten leitet. 33 Mal steht es in der Bibel, ihr wisst, wie es sich anfühlt, Fremde zu werden. Deshalb sollt ihr immer auf die Fremden achten. Okay? Und so sind viele von uns aufgewachsen. Aber gerade diese ganz wichtige Strömung im Judentum haben die Deutschen vergessen, weil aus ihrer Sicht, aus deutscher Sicht, das Wichtigste, was man wissen müssen über die Juden, ist, wir haben sie umgebracht. Ja? Und Juden, die nicht dauernd über den Holocaust nachdenken und die nicht permanent in Angst vom Antisemitismus leben, zählen nicht als echte jüdische Stimmen. Das ist etwas, was ich aus der Debatten der letzten paar Jahren geschlossen habe. Gleichzeitig muss ich sagen, ich sehe schon richtigen Antisemitismus. Also das ist sehr klar, dass der Antisemitismus wächst, und zwar international. Sicherlich seit dem 7. Oktober, wenn nicht früher. Ich mache mir große Sorgen darüber. Ich mache mir auch Sorgen, wenn ich die großen Demonstrationen beobachte, die jetzt in den USA laufen. Ja, einerseits bin ich absolut für einen Waffenstillstand und bin ich absolut dagegen, dass man Gaza bombardiert, und bin ich absolut dafür, dass man möglichst schnell eine internationale Lösung findet, damit Palästinenser gleiche Menschenrechte genießen können als Israelis. Also da bin ich mit den Demonstranten völlig d'accord, aber es gibt schon tatsächlich antisemitische Ausschreitungen. Das Problem ist, die Rechte benutzen diese Ausschreitungen, um ganze Kampf für Menschenrechte zu diskreditieren. Und man muss oft sehr genau schauen und hinhören, zu sehen, wann ist etwas wirklich von einer Protest gegen die israelische Kriegsführung zu einem richtigen Antisemitismus übergegangen, wenn da nicht eine Lösung ziemlich bald kommt. Will das die amerikanischen Wahlen im November sehr schlecht beeinflussen. Es könnte wirklich dazu führen, dass Trump wiedergewählt wird, weil es sehr viele Menschen, nicht nur junge Menschen, gibt, die sagen, also sie werden Biden nicht wählen, also wegen der Unterstützung für den Gazakrieg. Das Problem ist, Benjamin Netanyahu ist ein guter Kenner von der amerikanischen Politik und er hat überhaupt kein Interesse an irgendwelche Friedensverhandlungen. Erstens, weil sofort kein Krieg mehr da ist, gibt es Neuwahlen in Israel und seine Chancen stehen eigentlich im Keller. In Israel. Nicht, dass es eine wirklich linke Alternative gibt im Moment, aber es gäbe Menschen, die besser wären als diese unheilige Koalition. Also das ist das, was man gleich in Israel, gleich nach dem 7. Oktober oder kurz nach, nicht gleich nach, alle waren im Schock, verständlicherweise. Alle haben gesagt, es ist gegen Netanyahus Eigeninteresse. Aber jetzt ist sein Eigeninteresse eine Nummer größer. Er mag Trump. Also im Grunde genommen haben sie sehr viel Ähnlichkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass er den Krieg auch verlängern möchte, damit er Trump bei den Wahlen hilft.
Sie haben in einem Interview gesagt, ich möchte daran erinnern, dass Deutschland aus energiepolitischen Gründen sehr enge Verbindungen zu Katar und Iran pflegt. Warum wird darüber nicht gesprochen? Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet gegen die Kultur geschossen wird. Warum, glauben Sie, ist die Debatte so auf die Reaktionen des Kulturbetriebs fixiert?
Eine einfache Antwort ist, Kultur ist das, was alle wahrnehmen. Ja, wir, die den Kulturbetrieb führen, geben uns Mühe, dass das in den Medien und in der Öffentlichkeit sehr prominent besprochen wird. Aber ich glaube, das Beispiel zeigt, dass zum Beispiel Energieinteressen tatsächlich viel wichtiger sind als kulturelle Interessen. Ich sehe sehr viel, was seit 3 Jahren als Angriff auf die Kultureinrichtungen gesehen werden kann. Ein Versuch, Aufmerksamkeit abzulenken, nicht nur von der Energiepolitik, die einfach so läuft, wie man erwartet, aber auch von den wirklich rechten Stimmen in der deutschen Politik. Ich denke an die AfD, aber auch an sehr viele verschiedene CDU-Politiker. Es ist natürlich in deren Interesse, zu behaupten, ja, der Antisemitismus kommt aus der muslimischen Gesellschaft und aus dieser linke, spinnende Kulturarbeiter. Und dabei haben wir Fälle gesehen, die, ich meine, was mich wirklich wundert, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her. Wir hatten einen versuchten Putsch im Dezember 2022. Ja, von Rechtsradikalen, die in ziemlich hoher Position waren, also ein Mitglied des Bundestags und verschiedene Menschen. Und 25 Leute wurden verhaftet von 3000 Polizeibeamten. Also es war im Morgengrauen. Also es war ein ziemlich ernsthafter Versuchen, die hatten Pläne, sie hatten selber Ideen, wie sie die Energie ausschalten und wie sie die Kommunikation übernehmen. Ja, das war ein ausgedachter Coup-Versuch oder Coup in der Planung, also die sind nicht dazu gekommen. Und solche Leute werden als Spinne abgetan, aber was interessant ist, die sind kaum in den Medien präsent. Es gibt Prozesse, die laufen, so lange wie Prozesse immer laufen. Aber die ernsthafte Versuche, und das sind alle Leute, die wirklich Antisemiten sind, also das sind Reden aufgenommen, die von Nazis hätte gesprochen werden können. Und wir wissen von der NSU, wir wissen von anderen Versuchen, Menschen umzubringen, die erfolgreich waren. Uns ist natürlich bequemer, das alles auf braune Einwanderer und ein paar Kultureliten abzuschieben. Allerdings will ich dabei nicht sagen, dass es keinen muslimischen Antisemitismus gibt. Natürlich gibt es das. Aber die Fokussierung auf die Kultur und auf die Einwanderer ist, glaube ich, eine Ablenkungsmanöver.
Noch eine abschließende Frage zum Nahostkonflikt. Was wäre in diesem Konflikt der Unterschied zwischen einer linken und einer woken Position?
Die woke Position der Zeit besteht darin zu sagen, Juden sind weiß und Palästinenser sind braun, was überhaupt nicht stimmt. Also die Mehrheit der Israelis kommen aus den arabischen Ländern und sind visuell nicht von Palästinensern zu unterscheiden. Aber die Woken haben sich entschieden, Juden sind weiß, Israelis gehören zu globalen Nord und Palästinenser zu globalen Süd. Ich meine, das zeigt irgendwie, wie unsinnig diese geografischen Bezeichnungen sind. Und ich bin deshalb auf die Seiten der Palästinenser, das ist meine Gruppe, und ich schere mich einen Dreck darum, was die Geschichte von Israels ist. Ja? Das ist auch die Rede von Siedlerkolonialismus. Ich benutze die Bezeichnung Apartheid, jedenfalls für die besetzten Gebiete. Ich würde den Ausdruck Siedlerkolonialismus nicht benutzen, weil das verwischt die Unterschiede zwischen die Entstehung Israels und der Kolonialismus in Algerien oder Indien oder Südafrika. Ja? Und man merkt bei viel der Woken, die sich für die Palästinenser engagieren, dass sie keine Ahnung haben von der Geschichte der Region und sie sind nicht bereit, auch irgendeine israelische Sorge oder Position ernst zu nehmen. Das ist leider, die Positionen haben sich wirklich verhärtet seit dem 7. Oktober. Und es macht mir große Sorgen. Ganz am Anfang war es ein bisschen nuancierter, dass man sagen könnte, so wie Joe Biden das gesagt hat, gleich nach dem Massaker am 7. Oktober, ist nach Tel Aviv gereist und hat gesagt, ja, ich verstehe eure Wut, ich verstehe eure Trauer, aber bitte mach nicht den gleichen Fehler, die wir nach 11. September gemacht haben. Und das wäre meine Haltung gewesen, das habe ich auch vertreten. Leider war es dann doch nicht in Netanyahus oder seiner Regierungsinteresse, sich zurückzuhalten. Und wir sehen einfach eine Verhärtung auf beide Seiten, die mir wirklich Sorgen macht.
Sie schreiben an einem neuen Buch?
Das geht um Helden und Opfer. Und es ist ein Buch, woran ich lange arbeite. Allerdings kommt davor ein Roman, auf den ich lange arbeite, kommt das als erstes heraus.
Sie haben einen Roman geschrieben?
Ja, ich habe einen Roman geschrieben.
Darf man darauf was verraten, um was es da gehen wird?
Immer wieder zwischendurch. Es spielt sich hauptsächlich in Berlin und leider muss ich sagen, es geht um deutsche Vergangenheitsaufarbeitung nach Kriegszeit aus ganz verschiedenen Perspektiven, also von einer Widerstandskämpferin aus der DDR bis zu einem jungen Punk-Person bis zu einige jüdischen Stimmen. Und ich lache nur, weil ich dieses deutsch-jüdische Thema hat mich gefangen. Ich lebe ja überwiegend in Berlin seit 1982 und ich würde es gern mal loswerden, was ganz anderes machen. Aber Erstmal muss dieser Roman geschrieben werden und dann, glaube ich, dann ist wirklich Schluss und ich schreibe über andere Themen.
Na, dann sage ich sowohl für die beiden Bücher als auch für das geplante Loslassen, möge die Übung gelingen. Danke, Frau Neumann, für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.
Das war die 101. Folge von Schäuber fragt nach. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie das Gehörte weitererzählen, habe ich garantiert kein Problem mit dieser Form von kultureller Aneignung. Ganz im Gegenteil, ich freue mich darüber und auch wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei der Abschlussfolge der 9. Staffel, bei der traditionell Florian Klenk wieder mein Gesprächsgast sein wird. Für heute sage ich, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Sie hörten Schäuber fragt nach. Ein Falter-Podcast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.